Predige heute Abend über zwei Verse aus dem Johannesevangelium, die Sie auch auf Ihrem Liedblatt haben, unter dem Lied Nummer 1, Johannes 1, Vers 11 und 12. Er kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, ihn gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Er kam in seine Welt oder in sein Eigentum, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Interessant, die Frage, die vor kurzem im Fernsehen Leuten gestellt wurde: Was ist der Inhalt von Weihnachten? Vielleicht haben Sie das gesehen, da wurden ein paar junge Leute gefragt, dann auch eine Lehrerin. Und die jungen Leute sagten das, ja, eigentlich wissen wir nicht. Familie, keine Ahnung. Die Lehrerin sagte, dazu gebe ich keine Antwort, fragen Sie die Schüler. War interessant, man kann natürlich Antworten heraussuchen. Ich weiß nicht, wie Sie die Frage beantworten würden. Was ist der Inhalt des Weihnachtsfestes? Ich war früher in der Schule so ein mittelmäßiger Schüler, aber ich erinnere mich noch, wohl in der Grundschule oder irgendwo habe ich mal Weihnachten ohne H geschrieben. Und der Lehrer fand das schon ganz komisch. Weihnachten heißt das ja dann, so also Suchtvermittlung. Und ich dachte, wenn man aus Weihnachten das H wegnimmt, H wie Heiland oder Helfer, das heißt eigentlich Jesus, dann bleibt nicht viel übrig. Das heißt, was bleibt übrig? Ein Familienfest. Es bleibt übrig ein Geschenkeaustausch, Konsum auf hohem Niveau und natürlich Beziehungspflege nach dem Motto, hoffentlich habe ich an alle gedacht. Fernsehen sendet Schmusemusik, sagten sie, damit die Leute auch kuscheln können. Und viele werden auch einsam sein an diesem Fest. Ja. Sehr viele Tränen werden geweint werden an diesem Abend. Damals war es ein Hinweis auf einen neugeborenen König, wobei Gott ja sehr aktuell ist. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen. Er hat mit einer himmlischen Lichtreklame gearbeitet, hatte also da so einen extra Stern, der einen Hinweis gab, da wird ein Königssohn geboren. Und da gab es ja sogar Besucher von weit her. Und dieser Königssohn würde den Thron seines Vaters David bekommen. Daher sollte er auch in dem Geburtsort Davids geboren werden. Das ist Bethlehem, eine kleine Stadt direkt vor den Toren von Jerusalem. Und dem David war mal gesagt worden, in Ewigkeit würde einer auf seinem Thron sitzen. In Ewigkeit hieß er also auch heute. Aber in Bethlehem sitzt keiner auf dem Thron. Aber Jesus ist dieser König, der auch in der Ewigkeit thront. Ich weiß nicht, was Sie von der Bibel wissen. Einige haben da schon mal drin gelesen, manche haben sie schon ganz durchgelesen. Da gibt es 300 Hinweise auf diesen kommenden Messias. Einer davon steht in Micha 5, Vers 1. Da heißt es, und du Bethlehem, die du klein bist, unter den Städten Judas, aus dir soll mir der hervorgehen, der in Israel Herr sei, dessen Ursprung, jetzt je nach Übersetzung, entweder in der Ewigkeit ist oder im Alter, also von ganz weit her. Das heißt, da kommt jemand zur Welt, den es vorher schon gab. Das ist für uns etwas schwer zu verstehen. Aber die Aussage der Bibel, also nicht so wie bei Ihnen oder mir, 9 Monate unterwegs und dann waren wir da, sondern da kommt jemand schon aus der Ewigkeit und wird Mensch, behauptet die Bibel und ich glaube das. Ja, er hatte keine Salutschüsse, so wie die schwedische Königin gestern, als sie ihren Geburtstag feierte, aber dieser König hatte einen Engelchor und das hat die schwedische Königin nicht. Also auch eine besondere Form des Lobes. Und die meisten haben ihn irgendwie nicht erkannt, er hatte keine besondere Beachtung, aber ein paar Leute kamen, das waren die Hirten, die gingen gerade mal so über die Wiese oder den Acker und von weit her kamen etwas später noch weise Männer, die wir auch die Könige nennen. Ja, er kam in seine Welt, wörtlich übersetzt in sein Eigentum. Jetzt wäre die Frage, stimmt das? Was bedeutet das, dass die Welt Eigentum von Jesus ist? Ich weiß nicht, was Sie über die Weltentstehung denken. Viele glauben ja an den Urknall. Das finde ich immer besonders bewundernswert, weil dort, wo nichts ist, kann auch nichts knallen. Also wie man so völlig gegen die Logik anfängt, Dinge zu glauben, die absurd sind. Aber ich glaube, dass die Welt von Gott stammt. Wenn Sie das Johannesevangelium mal lesen, da geht es los, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann heißt es, dass durch dieses Wort alles geschaffen wurde. Das Wort auf Griechisch heißt Logos und Sie kennen alle das deutsche Fremdwort Logik. Und wenn Sie die Natur betrachten, werden Sie feststellen, es ist alles logisch aufgebaut. Alles. Hinter allem steckt eine unwahrscheinliche Intelligenz und ein riesiger Informationsfluss, verbunden mit einem hohen Energiefluss, sonst würden die Dinge nicht funktionieren. Und die Bibel sagt ganz klar, dass das durch Jesus, das heißt Gott durch seinen Sohn Jesus, geschaffen hat. Kann man hier nachlesen bei Johannes 1 und an anderen Stellen. Er kam also in die Welt, die er geschaffen hat. Außerdem kam er in das Volk Israel, das war besonders sein Eigentum. Ja, interessant. Ich weiß nicht, wie Sie die Weltentstehung sehen, ob Sie glauben, dass die Welt sozusagen Gott gehört, von dieser hohen Intelligenz geschaffen wurde, oder ob Sie einen anderen Entwicklungsweg denken. Ein paar Dinge, ich interessiere mich immer für Zahlen. Das ist ja die Frage, was arbeitet schneller, unser Gehirn oder ein toller, moderner Computer? Einige Leute wissen die Antwort natürlich. Ein toller Computer, der schafft so 10 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde, aber unser Gehirn 1 Trillion Rechenoperationen pro Sekunde. Damit ist es ungefähr 10 Millionen Mal schneller als ein moderner Computer. Wer da noch an den Zufall glaubt, hat also einen riesigen Glauben. Ich habe den nicht, sondern ich glaube an Gott und an eine ganz hohe Intelligenz. Während Sie nachts schlafen, arbeitet Ihr Körper fantastisch genau, immer zuverlässig. Und Sie wissen gar nicht, was da alles geschieht. Mit meinen Konfis rechne ich manchmal ein bisschen. Wenn Sie überlegen, in 1 Minute stellt der Körper 72 Millionen Blutkörperchen her. 1 Minute 72 Millionen Blutkörperchen. Und jedes hat so eine chemische Formel mit 6 Elementen und was weiß ich, wie vielen 1000 Atomen, 2000 ungefähr. Und da habe ich mal überlegt, so ein reines Rechenspiel, wenn ich die alle mit der Hand zusammenzählen sollte, die in 1 Minute in mir produziert werden, wie lange ich dann zählen müsste. Ich dürfte mich natürlich nicht verzählen, das wäre ja tödlich für mich, wenn die chemische Formel nicht stimmt. Wenn ich bei einer 40-Wochen-Stunde wäre, ohne Ferien, brauchte ich 1500 Jahre, um das Produkt einer einzigen Minute Produktion in mir zusammenzuzählen. Ja, sage ich nur nicht, um hier zu imponieren, sondern einfach zu sagen, es ist fantastisch, was da alles im Hintergrund läuft. Wir haben keine Ahnung davon, aber es funktioniert. Es ist sein Eigentum. Und dann heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das heißt, sie ließen ihn abblitzen, weil in der Welt eben auch das Programm der Sünde ist. Sie verstehen Sünde vielleicht moralisch. Sünde heißt in erster Linie, ich will mein eigener Chef sein und sonst hat mir niemand etwas zu sagen. Das ist Sünde. Ich will mein eigener Chef sein und dann kommt rechts und links und vor allen Dingen auch oben nichts mehr dazu. Ich weiß nicht, ob Sie Politik verfolgen. Gerade letzte Woche im Bundestag gab es einen Beschluss mit großer Mehrheit, dass man keinen Antrag stellen wollte, dass in die europäische Verfassung ein Bezug auf Gott eingebaut würde, sondern darauf wollte man verzichten und nur von religiösen Wurzeln sprechen und was weiß ich, was da sonst alles noch für Wurzeln wachsen. Finde ich ganz interessant. Genau das ist dieser Ausdruck von Sünde, wobei ich jetzt nicht den Bundestag verurteile. Sünde heißt, ich will mein eigener Chef sein und auch drüber ist niemand. Wobei ein Bundestag eigentlich das Volk vertreten sollte und immerhin 70% unseres Volkes glauben nach Umfrage immer noch an die Existenz eines Gottes. Also interessant, dass man hier nicht mehr ganz vertreten wird. Er kam in sein Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Warum? Weil sie selber Chef sein wollten in ihrem Leben. Und wenn wir selber Chef spielen, gibt es immer ein Stück Selbstzerstörung im Leben. Sünde ist ein Trieb der Selbstzerstörung im Leben. Da können Sie einmal drüber nachdenken, von Ihrer Umgebung, wenn Sie die beobachten, manchmal auch bei sich selbst, was da alles sich auflöst. An der Stelle bringe ich ein Kinderbeispiel, aber ich nehme an, Sie verstehen es sehr gut, wo ein Junge ein ganz tolles Segelschiff gebaut hat. Und dann lässt er es auf einem großen Teich segeln. Aber das ist so gut, dass der Wind es schnappt und bläst es weg und er ist nicht so schnell, um da irgendwie um den See rumzulaufen. Es ist ihm weggeschwommen. Er ist sehr traurig darüber, aber nach einiger Zeit entdeckt er in einem Geschäft für An- und Verkauf sein Segelschiff im Schaufenster stehen. Und er geht rein und sagt diesem Besitzer, wissen Sie, das Schiff gehört mir. sagte, das kann schon sein, aber ich habe es gekauft von jemandem, der es mir gebracht hat. Wenn es wirklich dir gehört, dann musst du es kaufen, dann gehört es dir wieder. Er sagte, ja, was kostet es denn? Und gut, es kostete schon einiges. Er sagte, dann legen Sie es weg und ich spare das Geld und wenn ich es habe, komme ich und kaufe mir mein Segelschiff. Und es dauerte eine Zeit, bis er es dann wirklich kaufen konnte. Er nahm es dann unter den Arm und ging nach Hause und sagte, jetzt gehörst du mir zweimal. Einmal habe ich dich gebaut und jetzt habe ich dich auch nochmal gekauft. Das ist eigentlich die Aussage, die Jesus von der Welt machen könnte. Eigentlich gehört ihr mir zweimal. Einmal habe ich euch geschaffen, aber das ist irgendwie ein Bruch dazwischen. Und dann habe ich euch noch durch die Hingabe meines Lebens am Kreuz sozusagen erkauft. Denn diese Sünde würde nur durch ein vollkommenes Opfer vergeben werden. Und keiner von uns kann ein vollkommenes Opfer bringen, weil er unvollkommen ist. Vollkommen nur, war nur dieser eine. Als er starb, starb er nicht nur mit Verzweiflung, sondern er sagte auch, es ist vollbracht. Und das war damals das, was man unter bezahlte Rechnung schrieb. Ja, Betrag dankend erhalten, stand damals drunter, es ist vollbracht. Also ich habe die Rechnung bezahlt, insofern gehört ihr jetzt im doppelten Sinne mir, auch durch Vergebung und Annahme in Liebe. Ja, ganz interessant, wenn Gott handelt, was das bedeutet. Weihnachten ist dann nicht nur ein Fest der Gefühle, sondern auch ein Fest des Nachdenkens. Nicht nur ein Fest der inneren Emotionen, sondern auch ein Fest des Willens. Wenn Jesus heute Abend zu Ihnen käme, um bei Ihnen mitzufeiern, ist ja nur Fantasie, die Frage, welche Rolle bekäme er dann? Wäre er der Diskjockey oder der Bratenwender oder der sich mit der Tante Emma unterhält, mit der sonst niemand spricht? Oder einer, der Geschenke mitzubringen hat, weil er ja die Rolle des Weihnachtsmannes übernehmen sollte? Oder hätten Sie vielleicht eine andere Position für ihn? Ja, ist einfach nur eine naive Frage, Fantasie. Damals war Jesus eine leibliche Person, heute ist er eine geistige Person. Und damit hat er ganz viel Ähnlichkeit mit Ihnen und mir, weil wir auch geistige Personen sind. Das heißt, Sie selbst sitzen zwar hier und es ist ziemlich eng, einige müssen leider stehen, aber das Wesentliche an Ihnen ist unsichtbar. Das heißt, Ihr Bewusstsein kann man nicht sehen, Ihr Unterbewusstsein, Ihr Gewissen, Ihre Gefühle, Ihren Willen, Ihre Gedanken, man kann sie nicht lesen, sie sind unsichtbar. Und wenn Sie irgendwann einmal zuletzt die Augen zumachen, dann ist Ihr Körper noch da, aber Sie sind verschwunden, Sie sind weg in einer geistigen Welt. Und so wie Sie heute in Ihrem Körper wohnen, auch wenn Sie sagen, ich bin mein Körper, stimmt aber nicht, Sie wohnen in dem Körper und werden ihn einmal verlassen, so möchte Christus auch in Ihnen Wohnung nehmen oder in mir. Als eine geistige Person kann er das. Und ich freue mich immer, hier steht ja, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, es gibt immer Menschen, die sagen, ich möchte Christus sein Eigentum zurückgeben und ihm ganz gehören. Ich will ein paar Beispiele bringen. Ich denke an einen Schüler, als Pfarrer muss man ja auch in der Schule unterrichten, das heißt bis zu einem gewissen Alter. Und da hatte ich einen Schüler in der Grundschule, der sprang so über Tische und Bänke. Er war eigentlich sehr nett, aber absolut unkontrolliert. Aber er war dann befreundet mit einer Familie, wo auch so ein Junge da war, die Jesus lieb hatten, und dann hat er da irgendwie so eine kleine Schrift gelesen über das Leben mit Gott und hat sein Leben Jesus anvertraut. Heute als erwachsener Mann und Vater ist er natürlich nicht mehr einer, der über Tische und Bänke geht, aber dieser Glaube an Jesus ist geblieben und das hat gute Auswirkungen. Ich denke an einen Ehemann, er und seine Frau waren aus der Kirche ausgetreten, wobei das ja über die Beziehung zu Gott überhaupt nichts sagt. Ihre Ehe stand kurz vor der Scheidung. Ihr Hund war schon daran gewohnt, immer den Schwanz einzuziehen, wenn die Eltern sich, die Männer, Mann und Frau, sich gestritten haben. Hat sie dann ganz vorwurfsvoll angeguckt. Und sie schämten sich nicht etwa voreinander, sondern vor dem Hund. Haben sie sich geschämt. Und ja, dann haben sie eine Reise gemacht und da erzählte ihnen jemand etwas, wie er Jesus entdeckt hat. Das war übrigens ein Obertshäuser, der ihnen das erzählte in Amerika. Und wie er Jesus kennengelernt hat. Und dann sagten sie, darüber will ich nachdenken. Und erst kam er zum Glauben an Jesus und später auch sie. Ihre Ehe besteht immer noch. Inzwischen haben Sie einen neuen Hund, der sich aber nicht mehr schämen muss für Sie, sondern ich denke, dass etwas besser geht. Ich denke an eine alte Dame, 75 Jahre war sie alt. Sie hatte einen Stammplatz in der Kirche, weil sie sagte, das ist klasse, da gehe ich immer hin. Und dann hat sie irgendwann mit 75 Jahren Jesus kennengelernt und festgestellt, es ist nicht das Entscheidende, dass ich einen Stammplatz in der Kirche habe, sondern dass Jesus einen Stammplatz in meinem Leben hat. Und das hat sie akzeptiert und dann auch ihren Freunden erzählt und ihrer Familie, wie sie Jesus kennenlernte mit 75. Sie ist noch 94 geworden, ehe sie dann starb, hat also noch fast 20 Jahre dieses Christsein gelebt. Ich finde es fantastisch, wie Gott Menschen erreicht, wie sie bereit werden, Jesus kennenzulernen und ihn aufzunehmen. Wobei erst, wenn ich ihn aufnehme, werde ich wirklich richtig erfahren, wer er ist. Ich denke an jemanden, der protestierte, aber heute Christ ist. An einen anderen, der in einem Unfall bewahrt wurde, in einem Omnibus, die Hälfte ist ums Leben gekommen, aber er nicht. Und dann hat er überlegt, was wäre jetzt mit mir? Wenn ich auch gestorben wäre, gäbe es mich dann noch oder gäbe es mich nicht mehr? Hat also nach dem Wohin gefragt und darüber auch die Richtung gefunden, weil Jesus ja mal sagte, ich bin dieser Weg, den du suchst. Ich denke an jemanden, der durch Arbeitslosigkeit fragend wurde, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Ein anderer, der nur eine Wohnung gewechselt hat, aber er hatte einen betenden Nachbarn, das wusste er nicht, und hat Jesus kennengelernt. Ja, so gibt es viele Wege, wie Jesus Menschen erreicht. Ich weiß nicht, wie er mit Ihnen gesprochen hat oder es tut, auf jeden Fall mit Interesse und Liebe. Wobei die richtige Erkenntnis immer erst nach dem Gehorsam kommt. Das heißt, erst wenn ich bereit bin zu sagen, ja, wenn es dich gibt, kannst du aus meinem Leben etwas machen, dann werde ich auch merken, was dahinter steht. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, meine Frau und ich spielen kein Lotto, aber wir schauen immer diese Lottozahlen, wenn sie zufällig da vorbeilaufen und haben unsere Geburtsdaten mal so als Lottozahlen eingesetzt. Ja? Zwei Zahlen von zwei Personen, gibt ja genau 6 Zahlen, ja, Monat, Tag, Jahr. Und lachen dann immer drüber, oh ja, heute hast du einen richtig oder ich oder heute kommen wir auf 3. Aber wir haben keinen Einsatz. Das heißt, selbst wenn wir irgendwann mal alle 6 haben sollten, hätten wir nichts davon. Ist jetzt keine Empfehlung von Lotto oder Verurteilung, aber ich gewinne nur etwas, wenn ich einen Einsatz habe. Und dieses, erstaunlicherweise, dieses Fremdwort für Kirche in der Bibel heißt Ekklesia, das ist griechisch, und es heißt die Herausgerufene. Und das ist das, was Gott macht. Er ruft einzelne Menschen heraus und sagt, heute meine ich dich. Und er kennt jeden persönlich und mit Namen. Und dann ist die Frage, bin ich bereit zu diesem Einsatz zu sagen, ja, hier bin ich. Wenn das so ist, dann wird aus diesem netten Weihnachtslied alle Jahre wieder eine, nicht eine neue Melodie, sondern ein neuer Text. Dann kann ich sagen, alle Tage weiter lebe ich mit Jesus Christ. Und das wünsche ich Ihnen und mir als Ertrag eines Weihnachtsfestes, nicht nur ein schönes Fest mit Freunden oder Familie, sondern ein Weitergehen mit jemand, der im wahrsten Sinn des Wortes wirklich der Weihnachtsstern ist. Herr Jesus, du kennst jeden von uns und du hast ihn vor allen Dingen sehr lieb. Darüber lobe ich dich. Du weißt, wer in seinem Herzen dich aufgenommen hat, wer darüber nachdenkt. Segne die Einzelnen und begegne ihnen in deiner persönlichen Nähe und Güte. Amen.